Urban Vibe. So, Urban Vibes. Walid Azak heute hier am Start.
Urban Vibes.
Urban Vibes, so heißt unser Podcast.
Warum sprichst du nicht den V aus von Vibes? Warum sagst du Vibes?
Vibes, Vibe, Vibe. Ich sag Vibe oder was? Wie soll ich es anders sagen? Vibes.
Ich meine, V ist nicht Wa, oder? Phonetisch gesehen. Warum sagt ihr Vibe? Das geht mich wirklich auf die Nerven.
Alter!
Echt? Man hat so Vibe, Value. Das ist ein V. Woher kommt V? Woher, wieso soll man ein V Wa nennen? Okay. Wo steht das? In welchem Buch? Erklär das mir.
Im Buch Genesis.
Im Urban Buch. Vibes. Sag's mir nach.
Vibes.
Ja, Mann.
Vibes. Aber du willst quasi, dass das Bzz, so wie die Bzz,
nein, nein, nicht diese. Nee, nur, es geht nur um den V.
Vibes.
Vibes, ja. Vibes. Aber Vibes schreibt man mit V. Und V, mein Verständnis, man sagt nicht wow. Wow ist W oder U-A oder...
Walid.
Weißt du? Walid, W, genau. Ja, aber es gibt immer welche, die sagen Falid, ja?
Falid,
kann man nichts machen.
Falid ist... Ja, schau, Valentin, der Valentin ist natürlich in Bayern.
Ja, man sagt auch nicht Valentin, oder?
Ja, eh nicht.
Ja, man sagt, warum würde man dann Value sagen oder Vibes?
Vibes.
Das müssen wir heute abklären.
Das müssen wir wirklich klären, ja. Das ist gut, dass du das jetzt ansprichst.
Hast du einen Sprachexperte da im Publikum vielleicht, einen Sprachexperte?
Ich weiß nicht, Linguisten hier im Publikum.
Irgendjemand im Publikum?
Genau. Aber wir haben kein Publikum.
Ja. Warum hast du das verraten?
Du vergisst es immer.
Warum hast du das verraten?
Ach so, entschuldige. Ja, weil das ein Podcast ist, die Leute wissen das ja. Dass das.
Ja, es gibt Podcasts, wo Leute zuschauen, ja.
Achso, das gibt es auch schon?
Echt? Keine Ahnung, ich höre keine Podcasts.
Du hörst keine Podcasts? Das ist ein Fehler. Podcast ist der nächste Hype, Walid.
Ja? Ja. Meine Hypes sind anders. Meine Hypes sind die Reden von Kickel.
Die.
Das ist meine Hype. Das ist die Zukunft.
Dein neuer Hype.
Ich bin die Avantgarde, Bro. Leute, die verstehen es nicht.
Ja. Walid Azak hier am Start. Urban Vibes, schön, dass du da bist, Walid. Ja, ein bisschen auch, Musik hier.
Ein bisschen Musik,
ja. Ja, Nouvelle École.
Buba.
Buba.
2002. Ma freestyle, faut pas stagner. Dis la frontaille quand la volaille n'est pas taille. Ta joue, tu pèves, tu te la joues. Nouvelle école, les frères d'école. Nouvelle école, passe-moi la bug, je décolle. Nouvelle école.
Ja,
c'est la Schule auf Französisch.
Das ist die neue Schule, ja?
Neue Schule.
Walid, du bist in vielen Ländern zur Schule gegangen. Walid, magst du dich kurz vorstellen? Du bist, also das, ich krieg das nicht so ganz hin, weil ich immer noch nicht ganz durchblick bei dir. Also okay. Du bist ja alles Mögliche. Algerier, Österreicher.
Ah, das ist schon falsch.
Schon falsch.
Algerier ist nicht weit. Ich bin halb Tunesier, halb Franzose.
Verdammt.
Ich bin in Deutschland aufgewachsen teilweise. Ich lebe jetzt in Österreich. Ich habe BWL studiert, ich war internationaler Banker und jetzt bin ich internationaler arbeitsloser, mittelloser Schauspieler, AMS.
Automotor und Sport.
This is how we do.
This is how you do.
This is how, this is how we all do.
This is how Walid is doing it. Erzähl ein bisschen so deine Stationen, also wie bist du... Auf die Bühne auch gekommen. Du hast jetzt dein erstes Programm wegen Lockdown nicht spielen können.
Ist eigentlich mein drittes Programm insgesamt. Ich mache Stand-Up schon seit 2014. Mhm. Ich habe schon zwei Programme gemacht und das war das dritte, aber das wichtigste für mich.
Dein erstes großes, oder?
Ja.
Kann man so sagen,
ja,
oder?
Ja, genau. Größer.
Größer angelegt.
Größer angelegt. Mhm. Schmidt d'Amour und die... Premiere hätte am 13. März stattfinden sollen. Da war noch überall Plakate in Wien, wo ich so oben ohne mit einer Flasche Wein und einer Baguette habe. Und das war ein ziemlich cooles Plakat und ich habe mich sehr gefreut auf den 13. Und am 11. März ist der erste Lockdown gekommen. Und ja, und das heißt, ich
musste dann vorbei
bis September warten, um das spielen zu können. Das heißt, die Premiere, die echte Premiere ist dann am 26. September in der Kulisse stattgefunden. Super, ausverkauft. Und dann noch ein Auftritt in Spektakel, auch ausverkauft. Und dann, was ist gekommen? Zweiter Lockdown. Und seitdem sind wir in dieser Lockdown-Spirale, diese crazy.
In dem Lockdown Zeit. Perpetuum mobile.
Ja, genau. Ja. Ad vitam aeternam, Lockdown.
Was?
Ad vitam aeternam, für immer. Es wird nicht besser.
Aha. Erzähl ein bisschen so aus deinem Programm, aus deinem Leben. Also du bist ja, wie gesagt, vom BWL zur Kleinkunstbühne gekommen, mit Schmäh sozusagen. Hast auch, rappst auch viel in deiner Figur oder in verschiedenen Figuren, oder wie hat das alles angefangen?
Also es hat mit Musik angefangen, ja. Eigentlich. Mein künstlerischer Werdegang.
Mhm.
Wow.
Yeah. Ja.
Das war sehr schön formuliert, ne? Werdegang. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das Wort Werdegang benutze.
Wirklich?
Mein künstlerischer Werdegang hat mit Musik angefangen. Mit meinem besten Freund Mathieu, aka Matto, der auch jetzt in der Musikszene ziemlich gut unterwegs ist. Genau. Wir haben gemeinsam angefangen, wo wir noch Studenten waren. Er hat schon Rap gemacht und ich war daneben und ich habe zugeschaut. Ich war der Freund und ich schaue zu und er fragt mich nach Feedback. Er schreibt mir, okay, wie ist diese Line, wie ist dieser Flow, was denkst du? Und ich habe ihm dann Input gegeben, ich habe noch nie irgendwas mit Musik gehabt. Und er hat gesehen, okay, hey man, du hast es drauf. Du gibst gutes Feedback und so. Hast du Bock zu rappen? Ich habe gesagt, okay, ich versuche. Und dann haben wir uns gesagt, wir gründen eine Gruppe, DKS, die Klugscheißer.
Okay.
Und wir haben den weltbekannten Track She-Rap rausgebracht, vor 15 Jahren, 15 Jahre, ich weiß nicht mehr wann genau. Aber wo wir rappen über, das war ein Rap live aus den französischen Alpen. Und wir haben auch ein paar coole Tracks gemacht, die wir dann auf der Bühne gespielt haben. Und dann ist er nach Wien gekommen, weil ich war schon in Wien zu Hause. Hab dann meinen Job in der Bank gehabt und er ist dann dazugekommen. Und dann haben wir eine größere Gruppe gegründet, die Misgebones.
Ja.
Mit Sherelle, mit Sabri, mit Mikey Glades, die ich ganz herzlich grüße. Und wir waren 2016 in der Eurovision Song Contest Vorentscheidung.
Ja.
Da haben wir live in ORF einen Auftritt gehabt, wo wir uns unsere Klamotten zerrissen haben. Und wir haben dann Medley von zwei Songs gespielt. Und dann, es war ein ziemlich verrückter Auftritt. Aber dem Publikum hat es gefallen. Aber es hat nicht gereicht, um Österreich zu vertreten bei der Eurovision. Und dann diesem Jahr hat Österreich 0 Punkte gemacht. Okay, und dann im Rahmen eines Video-Release von Fitnesstraining, dem Lied, den wir in Eurovision gespielt haben, für das Musikvideo-Release, hat mir Mathieu, Matto, gebeten, einen Stand-Up-Comedy-Auftritt zu machen. Weil er schon immer gemeint hat, ich bin lustig und ich sollte das auf die Bühne gehen und Stand-Up machen. Ich habe gesagt, ja, okay, kein Problem, ich mache das. 15 Minuten vorher habe ich mich in der Hose geschissen. Ich habe mir gedacht, scheiße, was mache ich? Nein, weißt du was, ich bin noch nicht bereit. Weißt du, nächstes Mal, ich kann das nicht. Und er hat mich wirklich in den Arsch getreten, dass ich das mache. Und ich habe das dann gemacht und es ist gut gelaufen. Und im Publikum ist die Kabarettistin Aida losgesessen. Und sie hat mich gesehen und sie hat gesagt, sie hat mich nach der Show angeboten, dass ich mit ihr ins Backstage gehe. Und nein, Spaß. Schöne Grüße an Aida Los, eine so tolle Künstlerin. Sie hat mich vorgeschlagen, dass ich ihr Vorprogramm mache in der Kulisse. Und das war dann so ein richtiges typisch Wiener Kabarettlokal.
Ja, also vor die Kulisse ist toll.
200 Leute und das war wow. Und das war eine tolle Erfahrung für mich, weil das war wirklich der Moment, wo ich dann gewusst habe, okay, das ist für mich. Die Bühne ist mein Leben. It's my life. It's my life. Kennst du das, wo du diese Erfahrung, Epiphanie sagt man auf Französisch, ich weiß nicht, du merkst auf einmal, okay, da gehöre ich hin, das ist das, was ich machen will und es gibt keinen anderen Weg für mich. Und so hat es angefangen. Dann habe ich angefangen, mehr aufzutreten. Da habe ich mich bis bekannt in der Szene zu machen. Open Mics, Mix-Shows, dann meine Solo-Programme etc. Habe ich jahrelang neben dem Job gemacht. Und Ende 2019 habe ich mich entschieden, Vollgas zu gehen und meinen Job zu verlassen und Vollgas Richtung Stand-Up und Schauspiel. Mhm. Beide Sachen sind für mich eine Leidenschaft. Und ja, seitdem bin ich hier.
Mhm. Ja,
das
spannend.
Das war die Zusammenfassung.
Ja, 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 kurz, aber bündig.
Kurz,
ja.
Aber bündig, ja.
Absolut.
Ja, ja. Das ist natürlich, ich gut erzählt, oder?
Das, ja, voll
ja.
Gut.
Ja, also. Weil ich habe einen Selbstmarketing-Kurs beim IMS gemacht, deswegen...
Deswegen bin ich jetzt ziemlich... Wirklich jetzt, oder
ja.
Was?
Ja, schon.
Da hast du so Wörter wie Werdegang und so, hast du dann eine Seite lang schreiben müssen, damit du das dann auch verwendest.
Na, aber auch, ja, schon. Und das ist schon, es hilft, ja, weil ja, Künstler oft, also ich bin ein typischer Künstler, der nicht wirklich weiß, wie er sich verkauft. Hm. Der will nur seine Kunst machen und ja, sich verkaufen ist irgendwie, aber...
Marketing ist das Wichtigste.
Es ist das Wichtigste, ja.
Ja, eigentlich, ja.
Es ist nicht das Wichtigste für mich, aber es ist sehr, sehr wichtig.
Es gehört halt
weil
dazu.
Weil wenn du dich nicht es geht darum, dass du die Attention kriegst von den Leuten. Und wenn du das nicht kriegst, wird sich niemand für dich interessieren, egal wie gut und wie talentiert du bist. Ja.
Ja. Ja. Ja, weißt du? Es gibt aber viel von dir zu sehen, eben auch auf YouTube und
YouTube, Instagram, Facebook.
Auf deinen Channels, ja. Genau, also Walid
TikTok,
Assak.
Auf TikTok bin ich auch unterwegs, TikTok.
Warte, das Mikrofon übersteuert.
Ich bin so begeistert von TikTok.
Ja, ist ja gut. Pass auf, also ein bisschen Musik zum Runterkommen.
Wer ist das?
Ich spiel mir mal was von
was
dir.
Was spielst du? Soll ich was von mir
spielen? Ja. Als nächstes.
Okay, dann spiele ich mal eine von meiner Corona-Parodie. Ne?
Ja, genau.
Die ich während den 5 oder 7 Lockdowns, ich weiß nicht wie viele es gab mittlerweile, gemacht habe. Weil das ist das
sind wir eigentlich immer noch im Lockdown, Walid? Jetzt muss ich dich mal als Experten fragen. Du bist ja jetzt quasi Lockdown-Experte.
Sind wir offiziell im Lockdown? Ehrlich gesagt...
Das weiß man gerade nicht mehr,
ich
gell?
Ich weiß nicht.
Und das ist nämlich genau der Witz, ja?
Also
das
ist eigentlich, genau wir sind im Lockdown...
Light, weil, im Lockdown Light, ja,
Lockdown
glaube
Light, aber es wird jetzt vorgeschlagen, dass 4 Personen in einem Raum eine Veranstaltung sind.
Mhm.
Daher
finde ich auch total gut mich, so. Finde ich total gut.
Ja, ja, sicher.
Finde ich sehr richtig.
Klar.
Weil dann kann man endlich auch Eintritt für kleine eben Veranstaltungen verlangen.
Stimmt, ja.
Weil dann... Und dann halt auch wirklich abcashen. Dann sagt man halt, okay, da gibt es jetzt 4 Tickets. €350. Ja, schon. Ich meine, stell dir mal vor, das ist ja. Kein schlechter Deal. Ja. Weil du letztlich dann dasselbe wahrscheinlich
macht,
Income...
ich meine, ich nehme an, da gibt es Regierungsmeetings, ja, wo die ganze Regierung sich trifft.
Wie machen die das?
Wie macht sie die Regierung?
Ja, ich glaube, die zahlen auch viel Eintritt.
Ja?
Die
ja.
zahlen viel Eintritt da.
Eintritt, glaubst du, ja?
Ja, ja.
Alors, warte, lass
uns. Alors, Monsieur le Rapper.
Einer, den ich lange nicht. Einer der ersten, ich glaube, das war der 3. oder 4. Covid Games.
Ja.
Eine Parodie von Chris Isaac von Wicked Games.
Oh, schön, ja.
Kennst du das?
Natürlich.
Ja, also ich spiele das. Und mit wunderschönen Antonia Petrova, die auch im Video zu sehen ist.
Is confined, no one is safe from the flu. It's strange what the virus can make people do. I never thought I would eat so much food. I never thought that I would talk with my
20 wirklich, gemacht, gell?
Weil ich habe am Anfang drei, vier, fünf gemacht und dann die Leute sagen mir, okay, langsam, genug, okay, wir haben verstanden, die Leute wollen nicht mehr davon hören, es ist bald wieder vorbei. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es wird nicht bald vorbei sein. Vom Anfang an habe ich irgendwie dieses Scheißgeruch, weil diese Sache stinkt von A bis Z und das habe ich von Anfang an gemerkt, vielleicht weil ich mich für Verschwörungstheorien ein bisschen interessiere. Und ich habe gewusst, es wird lang dauern, diese Geschichte. Und deswegen habe ich durchgezogen, ich ziehe es immer noch weiter, weil ich will der König der Parodien sein. Ja. Ich will der Einzige in der ganzen Welt, der so viele Corona-Parodien gemacht hat.
Weltrekord.
Und zwar in eine Qualität, die gut ist. Nicht einfach so vor dem Computer.
Warte, lass laufen.
Ah, Falco, okay.
Ja, ja. Ich hatte schon den nächsten da für die Zuhörer. Denn der Walid, wie gesagt, ist der Corona-Parodie-König.
Ich glaub schon, ja. Oder finde jemand.
Wenn er dir einen Husten, du weißt warum. Das Einkaufen bringt die um. Alles klar, Corona. Oh shit, I think I got the virus.
Got the virus, got the virus. Got the virus, got the virus, got the virus. Got the virus, got the virus, got the virus. Oh, 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 got the virus.
Oh shit, I think I got the virus. Ich hab von dir total genug, du bist in jedem Atemzug. Alle kaufen Klopapier und das alles wegen dir. Sind die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen. Ausgangsbeschränkung, Quarantäne, lass mich gehen. Was willst du noch? Willst du meine Maske sehen? Warum willst du mich mit deinem Virus quälen? Deine Keime brennen in mir. Corona, möchtest du mich infizieren? Ich bin zerrissen. Warum hast du raus aus Wuhan müssen?
Out of the house!
Ich höre Stimmen, die mir sagen.
Into the light! I hope that virus will die. Out of the house!
Ich höre Stimmen, die mir sagen.
Ja, du, wie machst du das? Also ich krieg dich immer nur mit, okay, du schreibst irgendwie, ich suche eine Perücke, ich such einen Angela Merkel Trenchcoat, Jackett. Also jedes Wochenende irgendwie bist du am Drehen. Du produzierst auch die Musik selber, ne? Na, irgendwie mit den Kollegen oder als Playback, oder?
Ja, das sind die Playback, das sind die Karaoke-Versionen oder sogar die Original Beats, die man auf YouTube runterladen kann.
Okay.
Aber ich nehme auf mit einem Kollegen von mir und wir hauen ein bisschen Autotune auf die Stimme, aber nicht so sehr, wie man denken würde, weil so schlecht singen tue ich auch nicht eigentlich. Mm. Das habe ich auch so festgestellt mit diesen ganzen Parodien.
Yeah.
Eigentlich, ja, ich kann schon die Noten treffen. Und
Nö, so schlecht ist
es nicht. Ja.
Mm. Das ist doch ordentlich, Das ist nicht schlecht, sag ich mal. Ja, jetzt für einen Laien. Du hast ja jetzt nie Gesangsunterricht gehabt oder so, oder halt vielleicht ein
jetzt
bisschen.
Nehme ich jetzt mittlerweile
jetzt nimmst
schon.
Du.
Ja, jetzt mittlerweile schon. Weil ich möchte, dass meine Stimme, auch für Schauspieler ist es wichtig, seine Stimme, das Beste aus seiner Stimme rauszuholen. Ja,
wann kommst du mal zu mir? Sänger. Ich bin Magister der Stimmbildung.
Ah, wirklich?
Ja, sicher.
Ah, okay, dann komme ich zu dir, mache ich Workshop mit dir.
Ja, sicher.
Aber ich habe auch eine sehr gute.
Wen hast du?
Eva Maria Valente. Die ist toll.
Okay. Okay.
Die ist ganz toll. Stimmschlüssel. Wunderbar.
Stimmschlüssel?
Stimmschlüssel ist das Kollektiv. Also sie ist da mit anderen, ein Pianolehrer und andere Musiker.
Okay.
Musiklehrer, ja.
Verstehe.
Grüße an die Eva.
Oh. Ja, cool, Walid. Also dann, ich wünsche dir da viel Erfolg für den Weltrekord. Ich denke, du bist da auf einem guten Weg. Und das kommt auch ja hier in der Stadt sogar an. Ich habe gesehen, irgendwie Artikel wurde auch schon mal hier oder da released, dass du das machst und dass du da jetzt aktiv wirklich versuchst, einen Song nach dem anderen rauszuhauen, ne?
Ja, und ich versuche auch nicht zu... Ich haue die Tracks nur raus, wenn ich mich nicht wiederhole irgendwie, weißt du? Weil ich werde nicht 4 Tracks über Maskenpflicht machen. Also. Deswegen, wenn ich warte, dass ein bisschen neue Sachen passieren und dann ich versuche irgendwie in dem Text... Erstens, der Song muss passen, man muss vom Anfang an irgendwie das Potenzial sehen für eine Parodie und man muss auch versuchen, sich nicht, ihm nicht immer das Gleiche zu sagen. Ich habe 2 Tracks über Impfung gemacht, 2 über Masken, über die etc. Und jetzt irgendwann, falls ich überhaupt keine Themen mehr finde, dann höre ich auf. Aber es geht sich noch ein bisschen aus, ja.
Aber du findest immer wieder und du bist da auch kreativ, ne? Und schreibst immer wieder... Eben Englisch und Deutsch, auch Französisch.
Auch Französisch,
du hast ja auch französisches Publikum.
Stimmt.
Du hast ja auch Colette, glaube ich.
Also eigentlich meine meisten Followers auf Facebook sind eigentlich aus French-Speaking und Nordafrika.
Community.
Frankreich und Nordafrika. Community. Mehr als Österreich und Deutschland.
Ja, das ist aber auch super cool. Was machst du dann eigentlich überhaupt noch in Österreich, habe ich mich neulich gefragt. Also,
da frage ich mich auch.
Ja, für dich wäre doch Paris oder so eine viel geilere Adresse eigentlich, oder?
Schau, es war meine Absicht, irgendwie zwischen diese 3 Städte, Wien, Paris, Berlin, irgendwie mich zu bewegen. Mhm. 3 Monate dort, 3 Monate dort. Das war eigentlich die Absicht. Immer ein fester...
Boah, Platz. Deine Uhr hat gepiept.
Ja.
Du hast noch voll die geile so Pieps-Uhr.
Ja, die Casio.
Die ist voll oldschool.
Das habe ich an Marielfer Straße, irgendein Shop, der verkauft nur Casio.
Echt?
Und ich gehe so rein, weil ich wollte, nur die Uhren. Und ich sehe, die Uhr kostet 15 Euro. Ich denke mir.
Zeig mal, ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Ich meine,
wer findet eine Uhr um 15 Euro, die waterproof ist und die benutze ich für Sport, wenn ich in der Früh Sport mache, etc.
Ich habe jetzt drauf geklickt. Ich glaube, ich habe den Timer.
Ich weiß nicht, ob wenn ich reich wäre, ob ich mich sehr teuren Uhren kaufen würde, aber ich denke eher nicht, weil ich will von einer Uhr, dass sie mir die Uhr gibt, ich will keinen sozialen Status zeigen mit einer Uhr eigentlich, das interessiert mich nicht.
Aber bist du so ein Gameboy-Typ, weil das ist ja so die Uhr für Gamer, so nee, hast du
das
so...
Das ist nicht für Gamer, das ist einfach eine Uhr aus den,
ja, aber sie,
aus den
sie,
80er Jahren.
Sie ist so digital, meine ich halt. Bist du so ein Digitali-Kiddy? Also wie bist denn du so groß...
Schau ich wie ein Digitali-Kiddy?
Wie bist denn du so groß geworden? Na ja, jetzt schon, jetzt kommst du hier rein, klappst deinen Laptop auf, fangst an, Kickel zu schneiden. Also mittlerweile...
Ja, mittlerweile, ich
Du bist auf TikTok, du bist auf Instagram, du bist auf Facebook, du bist auf YouTube, du bist überall.
Weil du musst,
aber auch weil du
es
kannst.
Weil es mein Beruf ist.
Weil du es kannst.
Ja.
Aber, also...
Ich würde sonst wirklich ganz wenig...
Aber warst du schon immer so digital? Oder
nein.
Wie hat
nein,
das bei
nein.
dir angefangen? Wie siehst du dieses ganze Digitale so? Diese ganze virtuelle Welt, was ist das für dich?
Ich habe immer eine Faszination und eine Aversion dafür, beides.
Mhm.
Erstens, wenn ich zu lang vor einem Screen stehe, habe ich
Kopfweh.
Fühle ich mich nicht gut.
Mhm.
Ich bevorzuge immer echte Human Interactions als Computer. Das war schon immer so und und ich denke, wir können sehr gut auskommen. Das Virtuelle hat jetzt einen zu großen Platz genommen, glaube ich. So, es ist schon cool, es ist praktisch, man kann so viel machen. Aber es hat so einen Platz genommen, Raum, der viel zu groß ist, gegenüber zu echten menschlichen Kontakten, finde ich.
Ja. Aber wie du sagst, also geschäftlich machst du das alles mit. Wie geht's dir da geschäftlich so, also eben da diese virtuelle Community auch aufzubauen? Wie ist es für dich so? Hast du so
Hype? Ich mach's nicht.
Machst du so?
Ich mach's.
Hype nicht, dich das so? Also treibt dich das an?
Ich mach's so, ich würde sagen, wie ein... wie ein Sonntagshandwerker, was ich meine, der
was ist
nicht Sonntags? Wie ein Profi,
so.
Also wie ein Typ, der das jetzt so macht. Ich könnte es professioneller machen, aber es ist so ein bisschen Freestyle, was ich mache und es ist nicht sehr viel geplant dahinter. Ich plane jetzt eine Late-Night-Show, die jetzt strukturierter sein wird, hoffentlich. Und ja, aber ich denke, das passt. Mein Challenge ist irgendwie Content für Deutsch, weil ich Österreicher, deutschsprachige generell, für French-Speaking und weil ich mache auch Stand-Up auf Englisch. und ich will auch meine Schauspielkarriere auch im internationalen Bereich sehen. Deswegen ist es für mich schwierig, okay, ich will einen Content posten, okay, welche Sprache jetzt, auf wie viel Mal übersetze ich das? Manchmal bin ich einfach zu faul zum Übersetzen und ich haue es einfach raus und ja. Und ich kenne mich nicht aus mit den Algorithmen etc. Und ehrlich gesagt, ich will jetzt kein Buch lesen, um zu wie der Algorithmus funktioniert. Ja, der Algorithmus fickt mich, habe ich das Gefühl. Und ich werde gefickt vom Algorithmus und Punkt. Besonders, wenn du heutzutage kritische Content zum Thema Corona postest, dann wirst du ganz...
Underrated.
Oh ja.
Meinst du?
Ich glaube schon, ja. Echt? Also auf Google sieht man das eh. Auf Google und YouTube. Ich meine, es werden Videos mittlerweile vom Netz komplett runtergenommen, ne?
Sex ist ja ein Thema in deinen Programmen.
Anderes Thema.
Du, wir können über Sex, glaube ich, gut reden, weil du ja quasi ein Tinder-Spezialist bist. Also du hast Tinder auch immer so ein bisschen zu deinem Thema gemacht. Wie ist das gekommen? Ist das so auf dich zugekommen oder dass du jetzt so der Tinder-Comedian bist, so, der irgendwie auch Tinder immer wieder so zum Thema
ich
macht?
Ich rede immer in meinem Programm, wenn ich Stand-up mache, über was mich in meinem Leben beschäftigt. Mhm. Der erste Programm war eher der Tunesier in Wien irgendwie und der Bankangestellter. Mhm. Und
ups, sorry.
Und dann wurde es mehr Richtung, weil ich auch Single wurde.
Entschuldigung.
Und mehr gedatet
für später.
Habe, dann, okay, wenn ich viele in einer Phase in meinem Leben, wo ich ganz viel date, dann ergeben sich die Stories dann automatisch, ja. Und dann denkst du, dann redet man darüber, was man momentan in seinem Leben erlebt.
Das heißt, du nimmst es wirklich so aus deinem Privatleben auch raus und
sehr viel,
und machst es so zu deinem
sehr viel.
Zu deiner eigenen Geschichte und zu deinem Entertainment.
Ja.
Also wie schreibst du so ein Programm oder wie hast du so ein Programm zusammengestellt? Sind es dann so Geschichten aus der eigenen?
Es ist eine
Geschichte.
Eine Mischung.
Mhm.
Also ich habe Sachen aus meinem Leben genommen und ich habe auch auch jetzt mittlerweile habe ich Co-Writers, Leute mit denen ich
schreibe,
die da auch mitgewirkt haben bei dem Projekt.
Mhm.
Und und viel, also in Schmied d'Amour geht es viel um die Klischees, die Liebesklischees und Sexklischees aus Frankreich und das Vergleich mit Österreich. Und ich stelle mich hin als Expert in Sachen Liebe und Erotik, der ein bisschen die Wiener und die Österreicher ein bisschen Nachhilfe gibt in Sachen Romantik und Erotik. Weißt du, es gibt ein bisschen Aufholbedarf.
Können sie brauchen, ja. Ja.
Aber ich mach's auf. Und die nehmen das ganz gut eigentlich. Und da sind auch, weil am Anfang war ich auch ein bisschen, ich habe mir gedacht, okay, wenn die Zuschauer werden das persönlich nehmen und sich beleidigt fühlen, aber überhaupt nicht. Eigentlich, die haben es Humor und selbst ironisch genommen.
Mhm.
Und das fand ich sehr cool von den Wiener insbesondere. Weil ich meistens in Wien gespielt habe, dass sie ja sehr über sich selbst sehr gut lachen können.
Wie ist es bei dir, also Tunesien, hast du noch so Relations so nach Tunesien?
Natürlich.
Zu deinem Harem, wie stellt man sich das vor? Sind da so deine 20 Tunesierinnen, die auf dich warten, dann unten in der Hauptstadt? Wie heißt die Hauptstadt?
Tunis.
Nein.
Sind eher hier die Dates, ja.
Aber du bist in Deutschland ja aufgewachsen. Welche Relation hast du dann noch so zur Heimat? Fliegst du jedes Jahr einmal runter zu Oma und Opa? Oder?
Ich flieg mehrmals.
Fliegst mehrmals sogar?
Ja, 3-4 Mal am Jahr, in normalen Umständen.
Ja.
Jetzt war ich seit einem Jahr nicht mehr.
Und siehst du Familie dort?
Natürlich,
Onkels, ja. Tanten?
Klar, klar.
Und seid ihr so Großfamilie irgendwie? Ist das dann so die Familie Asaka oder wie stellt man sich das vor?
Sehr große Familie, ja. Mein Vater hat 8 Geschwister.
8?
Ja.
Ach du Scheiße.
Und jeder hat ein paar Kinder und ja, viele Cousins, Cousinen, ja. Große Familie.
Wie ist das mit dem Erbe? Gibt es dann da so... Gibt es dann so klares Erbrecht, so die Männer erben alles, die Frauen dürfen nicht arbeiten?
Nein, nein, nicht in Tunesien. Das ist der Erbe, es gibt Erb, der ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich ausgewogen ist zwischen Frauen und Männern in Tunesien, ja.
Okay. Mhm. Und auch, wie schaut so die Sozialstruktur aus, also Frauen, als auch eben Politik, wie geht's in Tunesien? Was?
Wow, wir sind wirklich gedriftet jetzt von,
Von
Tinder zu politischen
Lagen. Ja, von Tunesien.
Da sollte man schon eine kleine Transition machen. Das ist jetzt
ja, warte mal, okay, mach mal eine Music Transition so ein bisschen.
Du willst über die politische Lage in Tunesien reden?
Ja, warum nicht?
Na.
Was ist da?
Na.
Ist es schlimm, oder?
Nein, aber reden wir über was anderes.
Oder? Ach so.
Warum jetzt? Du gehst Tinder, wir reden 2 Minuten über Tinder und dann gehst du auf politische Situation in Tunesien.
Ich meine, ja, warte mal, also ich schweife ab, aber ja. Die Welle, die muss man reiten.
Also. Mal über die politische Situation hier. Ja.
Du willst jetzt über die politische Situation hier?
Wenn wir schon über Politik reden, reden wir über was hier passiert, oder?
Ja, vielleicht nochmal ein Song von dir da, den ich da aufgelegt habe, ja. Als Einstieg. Also AKH Wien, die Intensivbetten sind alle belegt. Corona, liebe Leute, Pandemie, es ist riesig, es ist seit einem Jahr Lockdown. Wir befinden uns hier mit Walid Asak bei Urban Vibes in unserem Podcast und hier ist der King der Corona-Song-Parodien mit der Parodie I Like to Move It, Move It. Hier für euch 1, 2, 3, Kartoffelbrei, Hex, Hex, ich wünsche mir jetzt... Das Covid-Lied I like to move it, move it.
I fight the Covid, Covid. I fight the Covid, Covid. I fight the Covid, Covid. You fight the Covid. I fight the Covid, Covid. I fight the Covid, Covid. I fight the Covid, Covid. You fight the Covid. All doctors and nurses all over the world. Original coronavirus pandemic, man. I want you to all move your body. And when you move your body, please keep a distance of 1.50 meters. Woman, you cough, you need to put a mask on. Original magician, that's why I move your bottom. Woman, you cough, you need to put a mask on. Original magician, that's why I move your bottom. Physically sick, physically sick. Physically, physically sick. Physically sick, physically sick. Physically sick.
Move it, move it. Ja, voll die Buh-Männer da. Die Mediziner, diese ganze Diskussion, Pandemie etc., es ist ein Riesenthema und es lässt natürlich auch dich und mich nicht locker. Wir haben Berufsverbot seit einem Jahr. Und ich habe ja jetzt vor einer Woche die Frage einfach in meinem Blog-Roll gestellt auf Facebook, so, kennt jetzt endlich jemand, der gestorben ist? So. Ich habe es eh schon mal erzählt. Das hat dann natürlich einen riesen Shitstorm, aber bei, ich sag mal, 4.000 Freunden, die ich habe, haben sich 30 gemeldet. Also das sind dann 0, wie viel Prozent?
Ich bin sehr schlecht in Mathe.
Bitte?
Ich bin sehr schlecht in Mathe, aber das ist sicher ein...
Also schlecht in Mathe bist du? Du hast doch BWL studiert.
Und kann man auch schlecht in Mathe sein und BWL studieren? Na. Man kann auch ein Kanzler sein und nichts auf die Reihe bringen. Das funktioniert, das geht auch.
Ja, also jetzt in Wien, in Österreich, du bist jetzt so ein bisschen auch aktivistisch unterwegs, habe ich mir sagen lassen. Wie ist es jetzt? Also da wird jetzt natürlich gegen diesen Kanzler, der ja, also meines Erachtens schon beim letzten Misstrauensvotum, ich habe mich so gewundert, wie der wieder Kanzler wurde, obwohl er ihm ja das Misstrauen ausgesprochen wurde damals bei der Ibiza-Affäre. Und jetzt kommt das ja auch alles schon ans Licht, dass also die ÖVP natürlich tief in dieser Ibiza-Geschichte auch drin steckt. Aber jetzt wird quasi diese Person auch als natürlich Schuldfigur für eine weltweite Politik, die ja die ja eigentlich weltweit so abrennt. Also das kann man ja jetzt nicht an einer Person festmachen, auch wenn der natürlich schon längst weggehört. Aber ja, erzähl ein bisschen du, wie du jetzt so also dieses ganze Thema wahrnimmst und wahrgenommen hast. Du hast gesagt, du hast dich so mit Verschwörungstheorien beschäftigt, aber du, ich, wir sind jetzt, ja, also vielleicht möge man über uns richten, aber wir nehmen von uns selber, glaube ich, eher an, dass wir keine Verschwörungstheoretiker sind in dem Sinne. Ne? So,
die Sache ist, also sowas, was wir erleben, wäre vor 2 Jahren eine ziemlich verrückte Verschwörungstheorie gewesen, richtig?
Ja, voll.
Und das ist jetzt die Realität. Mhm. Und viele Sachen, die man als Verschwörungstheorie bezeichnet hat in der Vergangenheit, mhm, haben sich dann herausgestellt, dass sie in wirklich wahr geworden sind. Mhm. Und ja, ich meine, was soll ich dir sagen jetzt? Ich meine, ich glaube, jeder mittlerweile merkt, dass es wurde viel gelogen. Es ist sehr viel Bullshit. Mhm. Wir wissen, dass wir sehen Leute, die auf der Straße die Masken tragen. Wir wissen, dass auf der Straße die Masken nichts bringen. Mhm. Sogar in Innenräumen, sehr fraglich. Die Wissenschaft ist nicht einig. Wir wissen, dass die Lockdowns nichts bringen. Das ist mittlerweile ein etablierter Fakt, dass die Lockdowns nichts bringen, nur die Wirtschaft ruinieren. Mhm. Und man kann sich legitim die Frage stellen, okay, sind die jetzt die Leute, die an der Macht sind, einfach inkompetent oder führen sie einfach Befehle durch, die sie selber nicht mal, wie du sagst, ja, das ist eine globale Politik. Man merkt, das ist eine globale Politik. Also das ist nicht der Herr Kurz, der jetzt alles. Ich glaube, er führt nur aus, was Politik, die in höhere Instanzen entschieden werden einfach. Und wir zahlen den Preis dafür, ja. Aber ich glaube, mehr und mehr Leute haben wenigstens, auch wenn du kein Virologe bist, auch wenn du dich nicht wirklich mit der Materie befasst, ich glaube, jeder, der ein bisschen Instinkt hat, der ein bisschen auf sein Bauchfeeling traut, merkt, dass hier was gewaltig schief läuft. Und wenn du Kinder, die auf dem Weg zur Schule gehen, mit Maske tragen und du siehst die Angst in ihren Augen, sobald sie irgendjemand entgegen auf der Straße gehen, dann weißt du, dass es nicht richtig ist. Du brauchst kein Virologe zu sein, um zu wissen, dass es nicht stimmt, dass es falsch ist und dass man das jetzt dringend was getan werden muss. Hm.
Ja. Und deswegen gehst du ja auch demonstrieren. Jetzt ist natürlich dieses Problem.
Ich gehe demonstrieren, weil ich Franzose bin. Ein Franzose geht per Definition demonstrieren, auch wenn ich nicht weiß, worum es geht. Aber in dem Fall, ich weiß genau, worum es geht.
Ja, wirklich. Also wissen wir wirklich jetzt, worum es geht? Das ist ja eigentlich die große Frage. Wissen wir wirklich, worum es geht? Geht es ums Geld? Geht es um Pharmaindustrie? Geht es um globale Überwachung? Geht es um weniger Fliegen? Geht es um Tracking? Geht es um 5G? Geht es um QAnon und seine Theorien der Kinderschänder und was weiß ich, politischen Verrückten? Um was geht es jetzt wirklich? Geht es um Kriege, geht es um Waffenindustrie, geht es um Frieden, geht es um Öl, geht es um Macht?
Warum? Wir reden um eine Pandemie jetzt geht's.
Naja, aber es kommt ja irgendwo her. Also es geht um die Politiker, die irgendwie Befehle ausführen. Geht es jetzt um diese, und dann kennt man ja diese Verschwörungstheorien, die da sagen, es geht jetzt um die Rockefeller-Familie und irgendwelche Banken.
Es ist eine, ich glaube, es ist eine.
Bist du jetzt, chattest du? Oder? Nee, ich versuche einen Song zu suchen, der uns gut passt, sorry. Okay. Ja, ich höre dir eh zu.
Und dann, wenn du einen Song suchst, der gut passt.
Ja, warte, wenn wir beide suchen, dann redet niemand. Dann langweilen sich unsere Zuhörer. Redest,
dann will ich, dass du zuhörst.
Entschuldige, ja. Die Zuhörer hören uns ja zu.
Okay.
Das ist ja hier Podcast Urban Vibes, liebe Leute. L'école de Premier L'Argent hätte ich gerne jetzt gehört.
I am.
Genau.
Okay.
Aber ich finde ihn gerade noch nicht. Ah ja, weil er I am heißt, genau. Walid Assak hier am Start. Also was glaubst du? Was glaubst du so? Also was ist unser Thema?
What's up? Wir haben Besuch.
Yes. Was denkst du, Walid? Also
ich denke, es ist eine Mischung von verschiedenen Sachen.
Mhm.
Auf der einen Seite glaube ich, dass wir mittlerweile zu einem Punkt gekommen sind, dass, und das sagt einer der respektiertesten und der bekanntesten Virologen weltweit. Das ist ein Franzose, der heißt Raoult.
Mhm.
Er leitet eine der größten Spitälen in Frankreich. Der ist spezialisiert in Epidemien seit 40 Jahren.
Mhm.
Er ist der meistzitierte Wissenschaftler zu dem Thema in Europa.
Mhm.
Und er selber sagt, dass die Interessenkonflikte zwischen Pharmaindustrie, Politik ein Level erreicht haben, der einfach nicht mehr erträglich ist.
Mhm.
Die Korruption ist einfach viel zu groß und die Pharmaindustrie, die von Profit lebt, wir leben im Kapitalismus, das heißt, Unternehmen, auch in der Pharmaindustrie, müssen ihre Aktionäre zufrieden machen und mehr Profite machen. Dafür sind sie da. Sie sind nicht da, in erster Linie, um die Menschen zu helfen. Sie sind da in erster Linie, um Profite zu machen. Und mittlerweile mit dem Stand der Medizin heutzutage, es gibt es nicht mehr viel Profit zu machen, weil mittlerweile gibt es effiziente Medizin für die meisten Krankheiten, Medizin, die mittlerweile nicht mehr viel Geld kosten. Und die Industrie muss Wege finden, um mehr Profite zu machen. Und das heißt, dass sie jetzt mittlerweile zum Punkt gekommen sind, dass sie bereit sind, Medikamente zu entwickeln, die keinen Nutzen mehr haben, aber die teuer sind, zu verkaufen. Und möglicherweise, ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht sagen, das ist eine geplante Pandemie, die jetzt
Plandemie,
das Wort, ja, wisst man oft. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand das ausschließen kann. Das wäre eine ziemlich fucked up Theorie, aber es ist nicht unmöglich, weil wie wir sehen heute, ist ziemlich alles möglich. Ja? Ziemlich alles, was ist jetzt farfetched? Nichts ist farfetched und auf eine Weise die Gier der Pharmaindustrie, die Interessenkonflikte, die Korruption mit der Politik, die wir hier sehen, mit Österreich, mit der Eugen Austria, diese Skandale. Und du hast dann auch ein Kapitalismus, wo mittlerweile eine Handvoll Großfamilien, die reichsten Personen und mächtigsten Personen der Welt sind. Man kann Rockefeller erwähnen, ja, stimmt, Rockefeller, ja, sicher. Rothschild, es gibt ein paar andere Namen, die irgendwie durch komplexe Eigentümer, Strukturen und auch Thinktanks, die Politik beeinflussen, die offiziell keine Macht haben, aber die eigentlich
dann doch
Forums und Dinge, die doch viel Macht haben. Und man sieht, dass mittlerweile diese Leute brauchen nicht mehr Geld, aber anscheinend wollen sie Macht. Sie wollen noch mehr Macht, als sie jetzt haben. Und denken sich anscheinend, okay, jetzt ist die Zeit reif, wir treten auf die Demokratie, weil wir haben genug Macht, um die Nation, die demokratischen Nationen irgendwie mit dem Fuß zu treten. Das ist mein Gefühl jetzt, ja. Und aber das Problem ist nicht, dass sie das machen, weil sie machen das, sie haben eine Agenda und sie tun das und eigentlich, warum nicht? Ja, das ist ihr Ziel. Aber wenn die Leute das akzeptieren, dann warum sollen sie aufhören? Eigentlich, die sollen weitermachen. Und eigentlich ja, macht, die werden weitermachen. Weil die Mehrheit der Leute das irgendwie wollen das nicht sehen oder denken sich, okay, ich will mich jetzt nicht damit befassen oder haben Angst zu. Was, ich glaube, jetzt ist die Zeit, irgendwie seine Stimme zu erheben jetzt, weil sonst vielleicht wird es zu spät sein, ja. Und wenn man die Science Fiction, ich schaue mir jetzt wieder diese alte Science Fiction Filme wie 1984 oder wie andere Filme, Minority Report oder solche crazy Sachen, wo du dir jetzt denkst, okay, das ist eigentlich nicht, es ist
nicht mehr so weit weg.
Ja. Es ist nicht mehr so Science Fiction, wie das eigentlich beschrieben ist.
Ja, es gab ja auch diesen Contagon-Film, der eigentlich diese ganze Virus-Sache. Wenn du 1984
schaust, das ist die totale Kontrolle über die Menschheit. Nur dort müssen sie keine Maske tragen. Ne? Die müssen keine Maske tragen. Diese werden sehr stark kontrolliert. Aber die müssen nicht ihre Gesichter bedecken. Wenigstens.
Das heißt, du wärst gerne in Orwells 1984.
Nein, aber wenn das so weitergeht und die Leute sich nicht widersetzen, dann werden wir möglicherweise zu so einer schlimmeren Situation wie 84 kommen, möglicherweise. Weil wer weiß, wo das seine Hände hat, ne? Wissen nicht.
Ja, also diese ganze Virusdebatte oder Szenerie, die wurde ja auch schon in Filmen vorausgenommen. Da gibt es diesen Contagion-Film, oder? Der jetzt bei Amazon und bei den Streaming-Diensten. Also witzigerweise, jetzt während der Pandemie steigen die Zahlen der Viewer.
Das ist der erste Film, den ich gesehen habe beim ersten Lockdown.
Die schauen sich das alle an, du auch.
Und das ist genau der. Das, weil
man schaut sich das an und denkt so, ist ja nicht ehrlich jetzt euer Ernst. Und dann findet aber das genau statt. Ne? Genau.
Weil der Virus kommt aus Hongkong, rein, aus China kommt das.
Die haben das vorweggenommen. Oder die Simpsons. Die Simpsons haben das auch vorweggenommen. Okay. Verstehst? South Park Special Edition haben sie jetzt, glaube ich, neu gedreht. Aber ich meine, die Simpsons, die nehmen ja immer wieder so Dinge 10 Jahre vorweg und so.
Ja, man muss aufpassen bei den
Simpsons. Die haben ja auch Trump vorweggenommen.
Es gibt auch Fake-Sachen von, wo die Leute nehmen Sachen von Simpsons und sagen, okay, das war schon vorher.
Aber
es gibt
aber ich glaube, bei Trump war das ziemlich, ziemlich sicher so, dass sie den schon vorweg geahnt haben.
Ja.
Und du schaust die ganze Zeit auf diesen Pilz, nee,
ich gell? Schau gar
das,
nicht auf diesen
doch, Ding. Oh ja, das ist, nein. Das, weißt du, was das ist? Achso, du möchtest noch ein Bier haben. Ja, du musst jetzt Tee trinken. Hast du deinen Tee schon getrunken?
Nein, ich will keinen Tee.
Da ist, du, ich habe dir hier so Kombucha geschenkt. Mhm. Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist ein Bakterium, das ist sozusagen eine Pilzschicht, also eine Schicht aus Bakterien, die man ansetzt hier mit Tee. Und Zucker.
Okay.
Und das ernährt sich von Zucker, das Ding.
Okay.
Und das gibt dann so eine Limonade, so eine natürliche. Also der braucht auch allen Zucker auf. Das heißt, du musst keine Angst haben, dass du jetzt da irgendwie zu viel Zucker zu dir nimmst.
Okay.
Sondern der verarbeitet den Zucker zu Kohlensäure und das schmeckt dann ganz geil.
Okay. Okay.
Das heißt, das Ding funktioniert so, Kombucha, du nimmst es sozusagen regelmäßig, schüttest eben zuckerigen grünen Tee drauf.
Okay.
Und dann lässt du ihn mal so 2-3 Tage gehen und probierst ab und zu ein bisschen.
Okay.
Und den Pilz kann man dann immer wieder auswaschen und eben in so einer kleinen Lauge drin behalten. Der vermehrt sich auch ziemlich schnell. Dann muss man den eben abgeben und dann kann man den weiter verschenken, so wie ich das jetzt mache.
Okay.
Und es sieht eben aus wie eine Klitoris.
Mhm. Ein bisschen, ja.
Deswegen habe ich mir gedacht, das passt zu dir.
Dankeschön. Ist das ein Geschenk oder was?
Ja, voll. Weil du der Klitoris-Comedian Number One bist.
Okay.
Dankeschön. Hast du irgendwas in deinem Programm zur Klitoris?
Nein. Ja, indirekt. Ich indirekt? Benutze nicht das Wort Klitoris, aber ich sage, dass eigentlich wir Franzosen den Oralsex erfunden haben.
Mhm.
Und zwar, es hat mit der Sprache zu tun, weil wenn man richtiges, qualitatives Oralsex machen will, dann braucht man die französische Artikel.
Verstehe.
Genau.
Das passt gut zu dem Klitorispilz hier, Kampucha.
Genau. Genau.
Da kann man das auch trainieren. Sorry, nochmal also zum ernsten Thema. Also es ist natürlich, wie gesagt, ein Wahnsinn, weil es spaltet eben die Gesellschaft so unglaublich. Und ich frage mich halt, wie das weitergehen soll. Also ich habe mir jetzt in den letzten Tagen gedacht, wie das damals cool war, wo du einfach irgendwie, du bist irgendwo rein. Zum Beispiel, ich bin früher immer in die Oper. Mhm. Ich bin über den Künstlereingang hinten rein und habe halt mit so eine Trebko und so Wein getrunken. Einfach so, ja, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe mich als Garderobier ausgegeben und bin quasi einfach vom vorne, also ich habe mir ein normales Ticket gekauft für 3 Euro und bin dann quasi in der Pause halt ohne Jacke und so durch den Künstlereingang rein. Und habe nur dem Hausmeister so zugenickt und bin dann rein, okay, und war dahinter in der Oper und dann eine Trebko irgendwie hat mich dann sofort irgendwie genommen und dann, hier, mach mal den Sekt auf und wir müssen saufen und so. Und dann habe ich halt, was? Dann habe ich halt mit den ganzen, das war auch so ein Gala, da haben sie den damaligen Intendanten verabschiedet, den, wie hieß er, vergessen den Namen schon wieder, das war so ein gefürchteter Intendant, den haben sie verabschiedet und da waren alle da, die ganzen Großen. Und es war so, und ich war auch da und dann habe ich mir irgendwie da diesen Backstage erschlichen und das mache ich immer noch sehr gern. Also für mich ist ein Ziel, wenn ich irgendwo hinkomme, Konzert, egal, Backstage.
Ja,
okay. Ist immer ein Ziel.
Okay.
Immer den Künstler treffen und einfach kurz mit ihm Smalltalk und einfach irgendwie kurz einen echten Vibe so mitnehmen. Das ist so ein geiles...
Ein Vibe.
Da wären wir wieder. Und das ist jetzt natürlich alles nicht mehr möglich, weil jetzt, wenn du jetzt hingehst und sagst, und dann kommt das auch, dann fliegst du auf und dann, sind sie überhaupt Covid getestet? Sie können ja den Trebko anstecken. Sie sind ja gemeingefährlich. Wir zeigen sie an. Also verstehst du, das geht ja jetzt auf ein Level, wo du dich auch quasi, natürlich, die sind eh abgeschirmt, ja, und es ist eh schwierig an so, jetzt bei Konzerten irgendwie an Künstler ranzukommen, aber jetzt auch im Alltag, ich meine, was weiß ich, du läufst in ein Filmstudio rein und dann auf einmal wirst du da irgendwie ganz ungemütlich wieder rausgebeten, weil du ja nicht dazugehörst, weil du ja, so, ja, und das geht jetzt durch alle Gesellschaftsschichten und das festigt sich natürlich, weil alle jetzt so sagen, ja, ich trage jetzt mittlerweile mein Attest hier so vor mir als Band, also damit ich nicht mehr die ganze Zeit angemacht werde. Und ich trage ja seit März keinen Mundschutz, habe ungefähr 200 bis 300 Leute getroffen, habe nichts selber, glaube ich, verbreitet und wurde auch nie angesteckt. Kann man jetzt Glück nennen, zeigt mir aber auch, dass ich das lebende Beispiel eines Superspreaders bin. Ja. Also ich habe halt irgendwie jetzt ein Jahr lang gewartet und habe mir das so angeschaut. Also was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt wirklich eine Pandemie? Und wie du sagst, ich höre mir halt den Bhakti an, der irgendwie Virologe ist, gewesen ist, sein Leben lang Patienten betreut hat. Und dem glaube ich, so wie wahrscheinlich deinem Franzosen, den möchte ich mir auch gerne anhören.
Oh ja. Ja, er hat sogar ein Buch geschrieben. Jetzt.
Ja, Bhakti ja auch.
Während der Krise. Und er ist jetzt ziemlich, die Medien machen ihn ziemlich fertig, aber er steht zu seinem... zu seinem Standpunkt, weil er packt es nicht, diese, und ich kann ihn auch verstehen, wenn ein TV-Journalist ihn versucht zu erklären, wie Virologie funktioniert. Weißt du, in der Wissenschaft, es gibt schon eine Hierarchie, weißt du, wenn du ein Student im ersten Jahr bist, bist du jetzt nicht zum Dozent gehen und ihm sagen, ey, halt die Fresse, ich übernehme jetzt. Weißt du? Und das ist genau so in diesem Bereich. Und man muss einfach hören zu den Leuten, die sich auskennen und nicht unbedingt die immer im Fernsehen das Sagen haben. Es gibt auch viele andere, die nicht der Meinung sind. Und ich glaube, deswegen bin ich da, okay, sorry, wenn die Wissenschaft nicht einer Meinung bin, kann ich auch nicht einer Meinung sein. Und deswegen bin ich kritisch. Weil wenn der größte Virologe der Welt sagt, dass der Lockdown nichts bringt, dann werde ich nicht den Lockdown feiern. Weißt du, was ich meine? Und es gibt auch für Masken, es gibt auch für
Impfung, für Schnelltests, für PCR-Tests.
Für die ganze Tests.
Aber wie gehst du?
Solange diese Tests weitergehen, ich meine, der einzige Kriterie, der jetzt für die gesamte Politik in Betracht wird, sind die Anzahl der Infektionen. Und schon das Wort Infektionen, das macht Anti-Infektionen. Aber eigentlich, was, das heißt, dass irgendjemand positiv getestet wurde. Tests, die nicht 100%, viele Tests, manchmal, es gibt Leute, die gehen zweimal testen am gleichen Tag, haben zwei verschiedene Ergebnisse. Und
du, aber wie gehst du jetzt?
Infektion. Jemand trägt das Virus, ist aber nicht krank, ist aber nicht hoch ansteckend und deswegen stoppst du die ganze Wirtschaft. Die Leute dürfen nicht mehr reisen.
Wie gehst du um mit diesem Gegenwind? Also wenn dir jetzt Leute sagen, hey Walid, du bist echt, wir machen uns Sorgen um dich. Wir machen uns Sorgen, weil du jetzt langsam Verschwörungstheoretiker bist und mit den Rechten marschierst. Und wie gehst du mit so einem jetzt, also ne Klischee um, also Klischee, ja, kein
ich
Klischee.
Ich glaube, mittlerweile diese Recht und Linie, was bedeutet das schon, Recht und was ist Recht, was ist links? Ich höre immer die rechte Szene. Was heißt das, die rechte Szene? Ja, wenigstens haben die eine Szene. Ich habe keine Szene mehr seit einem Jahr. Und es bedeutet nichts mehr, weil was wir jetzt erleben, das ist eine, also wenn man diese Politik jetzt analysiert mit den Kriterien rechts oder links oder dann ist es jetzt rechtsextrem, was hier gemacht wird. Mm. Diese Freiheitseinschränkung, mm. diese Entscheidungen, die einfach keinen Sinn machen, die Leute einsperren, das ist rechtsextrem und Faschismus und das machen die Grünen, ja? Was bedeutet, jetzt hat rechts und links nicht keine Bedeutung mehr. Jetzt ist einfach, entweder du stehst auf für deine Rechte, für deine Freiheit, oder du akzeptierst, dass du nicht mehr frei bist. Es kann auch ein Argument sein, ich respektiere jeden. Ich bin ja ein Mensch, ja, okay, ich akzeptiere, dass ich finde, was die Regierung macht, ist okay, ist in Ordnung, muss man durch, okay, ich respektiere deine Meinung, das ist nicht meine. Mhm. Es ist nicht meine. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Kind sehe, der mir auf dem Weg zur Schule ist und diese Maske trägt und man sieht, man spürt in den Augen, wie der komplett desorientiert ist und ängstlich hat, dann macht es mich wütend. Dann macht es mich wütend. Und ich werde es nicht akzeptieren, dass das die neue Normalität ist, weil ich will auch irgendwann Kinder haben. Mhm. Und die Leute, die auf der Straße sind viele Familien, die als Rechtsextremen bezeichnet werden. Es gibt viele Kinderwegen, Leute, die mit der Familie gehen, ganz normale Leute, die sagen, ich will nicht so eine Welt für meine Kinder. Mhm. Und die haben Recht. Und deswegen gehe ich mit, weil ich will mich noch in dem Spiegel anschauen und sagen, dass ich das in dieser Zeit das Richtige getan habe und nicht weggeschaut habe. Und letztens habe ich eine Story gepostet. Das ist ein Meme von der Anne Frank, die sagt, warum Nazismus und Hitler, bla bla bla, wieso ist es passiert? Weil die Mehrheit geschwiegen hat. Und jetzt, obwohl die Mehrheit, ich kenne keinen Mensch, der sagt, diese Maßnahmen sind gut und rechtfertigt, kein Mensch. Ich kenne viele Menschen. Kein einziger Mensch, den ich kenne, sagt, it's okay, wir müssen das machen. Ich kenne keinen.
Aber,
und das zeigt mir, weil ich kenne Menschen aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Herkünften. Das heißt, die Mehrheit der Leute sind dagegen.
Aber sie machen es alle mit.
Aber sie machen es alle mit, weil es befohlen ist. Und weil es irgendwie, jetzt ist es...
Es ist, ja, aber es befiehlt dir ja niemand. Ich meine, ich laufe seit März ja ohne rum. Mhm.
Na, auf der Straße darfst du ohne.
Nein, auch in den Öffis. Ich bin ohne geflogen, okay. ich war ohne am Flughafen, ich bin ohne in der U-Bahn, ich bin...
Ist die ganze Zeit ohne Maske,
genau.
Im Flughafen und U-Bahn?
Überall.
Und niemand
auch
kommt?
Auch im Flugzeug, halt mit diesem ärztlichen Attest dann natürlich. Ja.
Ah, du hast ein ärztliches Attest.
Naja, das ist ein Attest, das hat man sich vom Psychologen ausstellen lassen können, der jetzt keine ärztliche Lizenz mehr hat.
Die haben sie ihm weggenommen.
Ja,
ja. Ja. Da gibt es eben einige Ärzte, die diese Lizenzen verloren haben, auch in Deutschland, habe ich es halt ein bisschen beobachtet. Und hier in Österreich gab es eben vor allem diesen Arzt, der dann eben mir mit Ferndiagnose das ausgestellt hat, was ja durchaus legitim ist. Ja, man darf ja als Arzt per Ferndiagnose, wenn ich ihm sage, eben wie dir, dass mir war das einfach zu viel und ich habe psychisch sozusagen gemerkt, dass mich das belastet, wenn ich jetzt eine Maske tragen müsste, wo ich eben auch keinen Sinn drin sehe, ja, also wenn ich jetzt irgendwie sehen würde, dass da alle abhusten und alle irgendwie krank sind, und dann würde ich mir ja auch eine Maske aufziehen, ja. Aber so hat es für mich damals keinen Sinn gemacht.
Eigentlich,
ja?
Diese ganze Thematik sollte auf Eigenverantwortung laufen.
Genau.
Ich halte immer eine gewisse Distanz. Das ist, du hast ein Gespür, wie nahezu du einem Menschen kommst, etc. Und niemand hustet in irgendjemands Gesicht. Nur so, also damit du auf diese Weise den Virus übertragen solltest du schon das Virus tragen, eine ziemlich hohe virale Charge haben und jemand richtig ins Gesicht husten oder wer macht sowas? Mm. Niemand macht das. Der Virus überträgt sich die Hände. Es ist viel wichtiger, seine Hände zu desinfizieren durch, du bist so, du fasst irgendwas an.
Ja klar, Schmutz.
So viel mehr zirkuliert der Virus so, als ich atme und mein Virus kommt zu dir, magisch. Nein.
Ja, und Aerosole. Und
das sagt der größte Virologe der Welt.
Ja. Ja. Nein, aber in der Schule schreiben sie jetzt, ich darf meine Aerosole nicht so irgendwie ausblasen, weil also Atmen verboten ist. Also Atmen wird verboten und ich bin da sehr sensibel, weil ich habe 10 Jahre lang an meiner Atmung gearbeitet, als Sänger, als Stimmbildner. Ich arbeite mit der Atmung. Ja, Atmung ist mein Werkzeug.
Natürlich.
Und es hat bei mir 10 Jahre gedauert, meinen Frieden zu finden mit der Atmung. Ja. Ja, also eben, ich habe viel Input bekommen von Lehrern etc., von Professoren, die dann meinten, ja, sie müssen mich da irgendwie auch demarkieren und auch irgendwie manipulieren, bis ich gemerkt habe, nee, ich muss einfach selber für mich entscheiden, das ist jetzt eine freie Atmung, das tut mir gut, wenn ich schwimmen gehe, wenn ich in die Sauna gehe. Seit einem Jahr sind die Bäder zu, ich kann nicht schwimmen gehen. Ja, ich habe normalerweise gedacht, nach einer Woche nicht schwimmen gehen, habe ich nochmal gedacht, oh scheiße, mein Körper braucht das jetzt. Jetzt geht das schon seit gefühlt einem Jahr nicht mehr. Ja, im Sommer war ich ein bisschen natürlich schwimmen, aber seit Herbst halt wieder nicht. Und im Winter ist es extrem wichtig, für mich im Schwimmbad zu sein, jeden Tag, also mehrmals die Woche und gefühlt jeden Tag. Den Körper einfach, verstehst du, am Leben zu halten, am Atmen zu halten, verstehst du? Und das ist jetzt einfach ausgeschaltet. Und wenn ich dann denke, eben mein großes Vorbild ist eben der Wodak, der auch Arzt, lange Zeit die Bundesregierung beraten hat in Deutschland, der sagt oder schreibt, auch eben diese ganzen virologischen Geschichten, und Gerald Hüther, der Hirnforscher, der erzählt ja eben, dass das größte Problem des Menschen ist, seine Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das lernt er natürlich auch schon leider in der Schule. Ja. Du musst sitzen, du musst ruhig sein, du darfst dich nicht bewegen, deine Bedürfnisse werden unterdrückt. Ja. Und dann irgendwann bist du erwachsen und du musst dich nicht mehr bewegen. Und dann gehst du ins Studium und lernst, okay, jetzt musst du das und das. Und dann ist schon wieder ein Teil von dir verloren gegangen. Und dann wirst du erwachsen und der nächste Teil geht verloren, etc., etc. Und das ist sozusagen laut dem Hüther, und der ist halt Hirnforscher, und solchen Leuten glaube ich halt irgendwie, wenn man dem zuhört, der sagt halt auch, das ist alles völliger Wahnsinn, jetzt die Menschen so ihren Bedürfnissen zu unterdrücken, vor allem wenn du dann alte Menschen da hast, die dann normalerweise einmal die Woche vielleicht noch Bowling gehen oder so, die das jetzt nicht mehr können, die geben sich total auf. Ja? Und ich merke es ja bei mir, ich gehe nicht mehr gern raus, ich gehe nicht mehr gern einkaufen, und das habe ich schon vorher nicht gern gemacht. Ja.
Nein, niemand geht gern. Also ich gehe auch nicht. Ich war früher, spazieren gehe ich immer noch zum Glück. Ich gehe jeden Tag laufen und Sport machen, um mich fit zu halten. Aber zum Beispiel in der U-Bahn gehe ich ganz selten jetzt, weil ich einfach nicht packe, die Menschen mit Masken zu sehen. Dann nehme ich lieber irgendein Mieter. Drive Now oder Car to Go oder so. Ich zahle mehr Geld, aber wenigstens muss ich mir das nicht reingeben. Ne?
Ja, du kannst dir nicht vorstellen, was ich mitgemacht habe. Das letzte halbe Jahr. Weil ich bin auch noch öffentlich gefahren die ganze Zeit.
Ich bin auch sehr viel öffentlich gefahren und dann irgendwie, weil es am Anfang, okay, das ist was Neues etc., aber jetzt ist es irgendwie gruselig. Die ganze Stimmung ist gruselig und ich habe auch einige Streite gehabt in der U-Bahn mit Menschen, weißt du, die U-Bahn ist halb leer, ich trage die Maske nicht und irgendjemand kommt und sagt mir,
ja, genau.
Warum trägst du die
Maske nicht? Das sind nicht? Die Besten.
Sag, was ist mit dir
falsch? Was ist mit dir falsch, ja?
Ja. Warum?
Was kümmerst du dich überhaupt
um? Das ist eine Verordnung. Ja, okay, Verordnung.
Nein, das ist Gesetz.
Das ist Gesetz.
Ja.
Ah, Gesetz, okay.
Natürlich, natürlich.
Wenn der Gesetz sagt, ich muss ein gelbes Sternchen tragen, weil ich Jude bin, ist es in Ordnung?
Ja.
Ist es nicht meine Pflicht, das nicht zu machen?
Ja, es gibt Gesetze, die...
Ich liebe dieses Land zu sehr, um zuzuschauen, ohne was zu sagen, wie das auf einmal von einer der demokratischsten Länder der Welt irgendwie zu einer widerlichen Diktatur wird, ohne irgendwas zu sagen, und dass die Menschen das akzeptieren. Bei dieser Demo, die letzte Demo da, es waren viele Menschen auf der Straße, es waren auch viele Menschen, die einfach die Sonne genießen, war schönes Wetter und einfach zuschauen. Und ich denke mir, wenn diese Menschen, alle Menschen, die einfach die Sonne genossen haben einen Tag, einfach ihre zwei Beine genommen hätten und mitmarschiert wären ins Prater, dann hätte es eine andere Dimension genommen. Und weil die Leute, die marschieren nicht nur für sich, nicht nur für ihre Kinder, nicht nur für ihre Familie, aber für die gesamte Gesellschaft. Und irgendwann...
Ja, aber das sehen die anders.
Irgendwann wird der Wind drehen, glaub mir. Irgendwann wird der Wind drehen.
Hoffentlich, aber
und die Leute,
momentan...
Die Leute, die in dieser Periode nichts gemacht haben, werden dann Issues haben, sich in dem Spiegel zu schauen.
Also der Vergleich und natürlich...
Die Künstlerszene, die Künstler, die, besonders wenn man Künstler ist, ein Künstler hat ein besonderes Gefühl, ein Feingefühl für Menschen und für die Gesellschaft und für die Umwelt um ihn. Mhm. Das heißt, jeder Künstler spürt das, was schiefläuft. Jeder Künstler spürt das.
Aber wo bleiben die Aufschreie, Walid? Schau, also Ärzte,
Ärzte gibt es genug.
Es gibt viele, Ärzte, aber man hört genug. Nichts, man hört nichts.
Es gibt, man hört es nicht, ja, je nachdem, wo du schaust.
Es hört auch niemand jetzt irgendwie, dass es eben, oder schau, ich kann dir nur wieder von mir persönlich berichten. Ich laufe seit einem Dreivierteljahr ohne Maske rum und ich habe eine Handvoll Leute getroffen, die auch ohne Maske rumgelaufen sind. Ja. Eine Handvoll. Ja. Und die spreche ich mittlerweile sofort an, weil ich sage, hey, warum du nicht? Und einer sagte mir auch so, ja, ich sehe das gar nicht ein. Ja. Mhm. Aber auch diese 20.000, die jetzt jedes Wochenende oder alle zwei, drei Wochen marschieren und protestieren, diese 20.000, die verteilen sich auf diese 1,8 Millionen so stark, dass ich keinem begegnet bin in einem Dreivierteljahr, musst du dir vorstellen. Mhm. Begegnest du keinem?
Bei diesen Demos, die Maske tragen, ja. Viele.
Auch, das ist nicht, mittlerweile ja.
Nicht klar. Alle, manche gehen, aber fight für ihre Grundrechte, ja. Respektieren einfach diese
Verordnung, ja.
Sagen, ich bin dagegen und ich will ein Zeichen setzen und es ist wurscht, ob du Maske trägst oder ob du keine Maske trägst in dem Fall.
Allerdings, jetzt schau, also das größte Problem ist natürlich auch diese Parallel, sag ich mal, Vergleiche zu ziehen jetzt mit Nazi-Deutschland. Das wird natürlich diesen ganzen Demonstranten auch dir vorgeworfen, jetzt auch von unseren Zuhörern natürlich. Das darf man ja nicht. Also Vergleiche ziehen mit Nazi-Deutschland ist natürlich schwierig. Welche
Vergleiche?
Was naja, weil du sagst, dass man sich einen Stern irgendwie aufnähen muss oder musste. Das war ja damals auch Gesetz, ja.
Das war damals auch Gesetz, ja.
Genau.
War es ein richtiges Gesetz? War das was it right? It was law, but was it right?
Ja, that's always the question.
No, it was not right.
Of course not, but that was the question. And, und das ist auch heute noch die Frage. Also macht man alles eben mit? Und so wie ich es erlebe, ja, wie du sagst, die Leute machen es einfach mit.
Ja, weil ich mache es auch mit. Ich mache es auch viel, viel mit, weil man Angst hat.
Ja, oder weil man einfach die Schererei nicht haben will.
Man will nicht
die Probleme haben.
Die Probleme haben. Man macht mit, aber bis zu einem gewissen Grad.
Ja? Aber da ist dann genau das, was du gesagt hast, dann wird das Problem ja größer. Mhm. Weil dann wissen die, ja, die es machen, dann wissen die, die es machen, natürlich, dass sie es machen können, und dann verschärfen sie es oder eben machen einfach nur weiter. Was für eine konstruktive Lösung siehst du? Also wie können wir, was für Vorschläge hast du, wie kann man da wieder rauskommen? Es gibt Webseiten, ich sag's jetzt mal, ich verlinke sie gern hier im Podcast. Es gibt Webseiten, die sagen, das hört jetzt bis 2025 nicht auf. Rein pragmatisch.
Weil wir haben uns gesagt, das ist die neue Normalität und das ist hier zu bleiben.
Genau.
Die sagen uns das.
Ja.
Ich meine, das ist kein. Warum ist kein sagen Geheimnis. Sie das? Wenn sie das sagen, das heißt, es gibt ein
Konsens.
Agenda.
Ja, es gibt
Great Reset.
Great Reset.
Great Reset ist kein Ding.
Sie kein sagen Geheimnis. Selber.
Christine Lagarde sagt das. Mhm. Die höchsten Instanzen, die Präsidentin vom IMF sagt das. Wir brauchen das. Al Gore sagt das. George Bush hat das gesagt. Alle sagen das. Sarkozy hat das gesagt. Die sind da, die wollen die Nationen brechen und eine neue Weltordnung bringen, wo es eine super Instanz, ja, so eine Art G20 von
allen Kontinenten.
Ja, und eine Weltzentralbank und ein Regionen, die aufgeteilt sind, aber eine zentralisierte, globale Regierung. Das ist, der Masterplan dahinter. Und das ist keine Verschwörung, weil die sagen das selber. Mhm. Seit Jahren. Schon George Bush Vater sagt das, schon in den 90er. Das ist nichts Neues. Und jetzt, um sowas zu bringen, brauchst du ein globales, massives Problem. Und den haben wir jetzt. Mhm.
Ja, genau.
Also massives Problem.
Ja, es ist ein konstruiertes Problem, weil... Ein
konstruiertes Problem, weil im Endeffekt die Sterblichkeit von dem Ganzen... Verglichen zu der Gesamtsterblichkeit in der Welt, verglichen zu anderen Krankheiten, verglichen zu
Hungersnot,
jeden
Tag passiert,
jedes Jahr, jeden Tag die normale Mortality ist nicht so schlimm. Dann wird jemand gesagt, ja, aber ich habe irgendwie meine Großmutter. Ich denke, ja, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine, es tut mir leid für deine Großmutter oder so, aber es geht... Wir reden jetzt, wir versuchen das Gesamtproblem irgendwie zu sehen. Ja, die ganze Weltwirtschaft hat gestoppt, zumindest die westliche, weil jetzt in China und in Asien ist das Leben wieder normal. Wir haben alle gesehen, in die Neujahrsdings in Wuhan, Partys ohne Ende etc. Die haben ein, zwei, drei Monate heftig Dings alles und die haben das im Griff bekommen. Wir haben alles zugemacht und nichts im Griff bekommen und unsere Wirtschaft ist am Boden. Und wir sind massiv verschuldet.
Aber wie glaubst du, kommen wir da raus? Eben Inflation, es wird Geld gedruckt, es wird wahnsinnig viel Geld reingepumpt.
Es muss ein friedliches Widerstand geben. Also ein, was Gandhi
Friedensmärsche, ja.
Friedensmärsche und Désobéissance civile. Zivile Ungehorsam.
Ziviler Ungehorsam.
Das ist der einzige Weg, glaube ich. Weil von oben wird es nicht stoppen. Und auch auf Wahlen, ich meine, welche. Du hast ein paar Menschen, die aufstehen, etc. Aber grob im Ganzen, diese repräsentative Demokratie mit den Parteien ist auch Arsch irgendwie. Wer wird jetzt. Du hast gesehen, was die Grünen. Hätte jemals irgendjemand gedacht, dass die Grüne Partei, die Linkspartei, die für die für Demokratie und Menschenrechte steht, das macht, ohne den Augen
mit zu...
Mit der Wimper zu zucken. Ich meine...
Ja, das war in Deutschland auch schon so. Also die Grünen haben ja da auch schon sehr viel mitgetragen. Joschka Fischer und so. Das war ja... Es ist halt immer so, wenn eine Partei, und das ist halt das Problem des politischen Systems Europas, wie du sagst, wir verlieren da etwas, was du jetzt vorhin gesagt hast, unsere Sicherheit, unsere Demokratie war oder ist. Und wir haben gerade so alle irgendwie das Gefühl, dass das in eine Diktatur abdriftet, in eine Hygienediktatur, in eine Bio sozusagen Diktatur, die eben gar nicht mehr von Parteien jetzt so gesteuert werden, sondern eben von vielleicht hinter Industrie, also Lobbys und etc. Und
du musst nur das Body Language von den Politikern sehen. Du spürst, wie wohl sie sich gerade, sie sind in einer sehr, sehr unwohlen Position. Sie wissen genau, was sie tun. Mhm. Sie wissen genau, dass sie ihre Wähler verraten. Die wissen genau, dass was sie tun, massives und Unzufriedenheit verursacht. Und dass sie dann die Verantwortlichen sein werden. Und die sind in einer sehr, sehr unkomfortable Position eigentlich. Ja? Weil die wahren Verantwortlichen sind drüber.
Aber machen wir mal Science Fiction. Also sagen wir, du bist Politiker, Walid, du hast es geschafft mit deinen Corona-Hits. Du bist jetzt Corona-Präsident, okay? Und wir wählen dich alle volksdemokratisch, basisdemokratisch, volksdemokratisch zum Präsidenten. Würdest du jetzt sofort einfach die Pandemie für beendet erklären und alle PCR-Tests in den Kübel hauen und sagen, so Leute, es ist vorbei, Party, gehen wir zurück zu dem, was war. Es war vorher jetzt auch nicht so super. Es war irgendwie Finanzcrash, es war Flüchtlingskrise, es war Korruption, Ibiza, es war alles das. Es war ja vorher jetzt auch nicht so super, dass man sagt, eigentlich geil, Grundeinkommen, wir hatten alle genug Kohle auf dem Konto, Künstler werden auf Wolken getragen. Also es war ja jetzt nicht so, dass es irgendwie vorher schon ein Paradies war, oder?
Okay, was mache ich? Okay.
Du bist Präsident, also, Mann. Präsident. Die Präsidentenfrage. Die muss ich jetzt jeden Podcast stellen.
Du ja, bist voll, Präsident. Voll, genau.
Das ist eine gute Frage.
Erstens, ich rufe alle die Top-Wissenschaftler in dem Bereich. Mhm. Ich rufe sie, wir sitzen uns zusammen. Wir rauchen ein Joint. Wir hören ein bisschen Musik. Erstmal, wir fangen mit ein bisschen Musik, weißt du, wir chillen uns, machen es. Und wir laden auch Mädels ein. Wir machen eine kleine Party zuerst.
Echt, ja?
Wir machen Party.
Aber alle dann, getestet oder wie?
Bitte?
Seid ihr vorher getestet oder?
Nein.
Keine Schnelltests?
Nein. Wir machen Party.
Einfach mal Party.
Und dann irgendwie um Mitternacht, wenn alle ein bisschen, dann okay. Wir machen jetzt einen Plan. Was ist deine Meinung, was gemacht werden soll? Ich höre alle Top-Wissenschaftler. Und dann machen wir einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie man aus dieser Pandemie rauskommt. Mhm. Wir öffnen die Theater, wir öffnen die Restaurants.
Mit Abstands- und Gesundheitskonzepten?
Ja, am Anfang mit Gesundheitskonzepten, dass man, aber wir öffnen. Wir öffnen alles wieder normal. Wir öffnen die Clubs und wir fördern Partys. Wir machen die fettesten Partys, die Menschheit jemals gehabt hat.
Praterdom.
Und zwar alles gratis, finanziert vom Staat.
Okay.
Riesen Open-Air Festivals mit Feuerspucker, mit alles möglich.
Ja.
Dann, ich nationalisiere die Wirtschaft. Ich nationalisiere das Bankensystem.
Also verstaatlichst.
Ich verstaatliche. Mhm. Ich bin ein Kommunist. Ich verstaatliche. Mhm. Ich übernehme das Bankensektor. Ich übernehme ich übernehme die wichtige Energiesektor, ich übernehme die strategischen Sektoren und wir planen mit den jetzigen Aktionären, wir machen einen Plan, wie sie jetzt ihre Aktivität zugunsten der Gesellschaft betreiben. Ich gehe raus aus der, wenn wir von Österreich reden, ich gehe raus aus der EU, wie die jetzt ist, ich gehe raus aus der Eurozone.
Wirklich?
Ja. Und ich mache ein Audit der Staatsschulden und zu schauen, welche legitim sind und welche nicht legitim sind und möglicherweise streiche ich einen Teil der Staatsschulden.
Einfach so.
Ja.
Einfach so.
Ja. Weil die Schulden, das Finanzsystem ist der Anfang. Wir sind alle massiv verschuldet und jetzt, wie sie uns aus der Krise rausbringen, noch mehr Schulden. Das heißt, wir sind Sklaven fürs Leben. Und die nächsten Generationen sind Sklaven fürs Leben. Die werden arbeiten, um die Schulden zurückzuzahlen. Und wir müssen aus dieser Rat raus. Das heißt, der Staat muss wieder die Sachen in die Hand nehmen. Wir müssen aus der Euro rausnehmen. Wir müssen die Kontrolle über das Finanzsystem wieder nehmen und einen Großteil der Schulden abschreiben. Hm. So kommst du aus der Krise raus.
Und glaubst du, dass du dann korrupt wirst als Präsident?
Es ist möglich. Wir sind corruptible. Jeder ist corruptible.
Kann passieren.
Kann passieren, aber Vielleicht bevor ich ganz korrupt werde, habe ich Zeit, ein paar gute Sachen zu machen.
Du bist jetzt auf der Demo rumgelaufen mit dem Tinder-Swatch. Wen würdest du daten? Letzte Frage, Walid. Wen würdest du jetzt gern, würdest du den Nehammer oder den Kurz lieber daten? Einen von beiden.
Ich würde den Kurz daten, natürlich.
Wirklich?
Natürlich. Ich würde mit ihm, wenn ich die Möglichkeit habe, auf ein Date gehen und 2 Stunden mit ihm reden und ihm versuchen zu verstehen, was ihn treibt und was er wirklich in seinem Herz hat. Ob er weiß, was er tut, ich glaube, er weiß, was er tut. Er ist intelligent genug, um zu wissen, was er tut. Und ich würde versuchen, in einer Diskussion mit ein bisschen Wein und vielleicht 1 oder 2 Joints, vielleicht irgendwie zu überreden, die Seiten zu wechseln.
Ich glaube, da müsstest du ihn 2-3 Mal richtig gut Arsch ficken. Anders würde er das nicht verstehen. Nein. Das würde ich machen.
Ja?
Ich würde ihn voll rannehmen.
Nein, ich bin kein Gewaltmensch.
Ich würde ihm das Arschloch aufreißen. Ich bin da radikal.
Du bist ein Radikal.
Vielleicht radikaler als du. Nein, würde ich mich entjungfern sogar. Für ihn.
Ich würde ihn irgendwie seducen, also verführen.
Ja, du, weil du ein Franzose bist, aber ich als bayerischer Grieche. Verstehst, Adonis, also wir in Attika, wir haben unsere Jünglinge immer Arsch gefickt. Das ist ganz normal bei uns. Du, spiel mal noch einen Abschlusssong hier für unsere Zuhörer. Okay. Also hier geht's richtig ab, liebe Leute. Real Talk mit Walid Azak. Urban Vibes.
Urban Vibes.
Ich höre überhaupt keinen Unterschied, wenn du das sagst. Du willst die nur wichtig machen.
Du sagst
Alter.
Vibes, ich sag Vibes.
Vibes. Jetzt habe ich auch Vibes gesagt.
Okay, weißt du was? Dann.
Underground dann, hier, liebe Leute. Aussehen.
Mit auch eine der ersten Parodien von Michael Jackson.
Okay. Schließen wir mit Dangerous ab.
Ja,
Achtung, ich muss den Zipfel da noch reinstecken. So.
R.I.P. Michael Jackson.
Liebe Leute.
Und alle Leute, auch du, frag dich, wenn würden deine Helden in dieser Zeit leben, was würden sie machen?
Oh.
Bon, Michael würde sowieso eine Maske tragen, weil er hat sowieso immer eine Maske getragen.
Stimmt, echt.
Aber glaubst du, er würde es unterschreiben, was jetzt passiert
immer,
ist?
Stimmt, der hat ja immer eine Maske getragen.
Glaubst du, dass ein Mandela unterschreiben würde, was jetzt passiert?
Warum hat er immer eine Maske getragen?
Wegen seiner Nase, wegen... keiner. Er hat auch Angst vor Viren
das
gehabt.
Das war so ein Tick von ihm, gell?
Ja. Vielleicht wäre er auch irgendwie paranoid geworden.
Vielleicht wäre er älter geworden, hätte er keine getragen.
Aber, ja. Okay, Michael Jackson, den
ja, aber, jetzt, aber los, aber los. Unsere Helden, liebe Leute.
The wait came into the place, I knew, and there. There was something different about this virus. The way it spread, its strength, its speed, its infectiousness. Epidemic in motion. As it stalked into Austria, I could feel Corona and its presence. Every head turning, watching people sneeze and cough. This virus was persuasive, this virus I could not trust. The virus was bad, the virus was dangerous. A girl with the flu, I feel she's not doing fine. She's right behind me, in a supermarket line. And she was coughing, while talking loud on the phone. So I turned around, and told her leave me alone. Cause she's dangerous.
Morgen, wenn ich schlafen gehe.
Aber das Original.
Ist Original, ja. Es wird einfach nicht langweilig, seine Musik. Auch Bad, 86, Mann. 86, du hörst es, der Sound ist immer noch so
bam. Bam, in your face.
In your face, thank you very much. Das war eine
yes, Freude. Walid, danke fürs Dabeisein. Danke, dass du da warst. Urban Vibes hier am Start.
Urban what?
Urban Vibes. checkt euch den Walid aus, liebe Leute. Und das war's von uns. Dirty Talk hier aus Wien. Ciao.
Real talk.
Real dirty talk. Real dirty fucking talk.
Urban Vibes.